So, ich sehe jetzt gerade, ich habe die Hälfte meines Skripts zu Hause gelassen. Oh, das ist echt blöde. Das ist ungünstig. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen der Reihe nach durch. Ich habe etwas mitgebracht, und zwar geht es um einen Koffer. Und ich weiß, dass jeder von euch also schon mal vielleicht verreist ist. Und das Thema heute, vielleicht können wir jetzt auch mal an die Tafel strahlen. Das Thema ist heute unterwegs mit einem Toten. Und wir warten ein bisschen, also ich kann auch nichts erkennen. Ja, das glaube ich. Aber ich habe kein Skript, deswegen muss ich mich darauf verlassen, dass das hinten funktioniert. Also unterwegs mit einem Toten. Und damit das nicht so langweilig wird und wir die Reise ein bisschen verfolgen können, nehme ich den Koffer einfach mal hier mit. Das ist ja quasi, dient ja als Spannungsbogen. Und das Thema ist, wir haben mit der Jungschar in den letzten Wochen eine Reise gestartet, und zwar im Alten Testament. Und wir betrachten verschiedene Bereiche, verschiedene Punkte. Und nach hoffen wir, dass sich ein Bild daraus ergibt, nämlich wie Gott Geschichte schreibt. Wir sind auf der Reise im Alten Testament. Und ist auch vielleicht für Erwachsene nicht ganz so spannend. Wer von euch hat schon in den letzten zwei Wochen das Alte Testament gelesen oder irgendeinen Teil aus dem Alten Testament? Oh, doch einige, okay. Dann nehme ich alles zurück. Meistens, so die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist aus dem Alten Testament ist eher ein bisschen oldschool, ein bisschen altbacken. Aber es ist enorm wichtig, damit man versteht, was heute passiert. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wir fangen natürlich nicht ganz vorne an wie mit der Jungschar. Wir haben bei der Schöpfung begonnen und da ging es letztes Mal ein bisschen auch in der Predigt, wo wir die Sterne, das Sternsystem hatten. Wir beginnen bei Abraham, 1. Mose, Kapitel 12. Das ist die erste Folie. Ich starte mal einfach. Wo Abraham ist der Glaubensvater. Ja, das ist nicht, es wird vielleicht vieles nicht neu sein, aber es ist ganz wichtig, dass wir trotzdem einmal durch die Geschichte gehen. Auch wenn es ein bisschen länger wird, bitte habt Verständnis. Um das zu verstehen. 1. Mose Kapitel 12, 1 bis 9, wo Gott Abraham herausruft. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, was ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Auf der Karte können wir das ein Stück weit gleich sehen. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Hier auf der Karte zu sehen, zwar ganz rechts der kleine Ort, Ur beschrieben und die rote Linie. Abraham zieht nach Norden, dort trennen sich die Wege und er zieht alleine weiter, weil er genau weiß, das ist der Ort, wo Gott ihn hinhaben möchte. Und das beschreibt die Bibel als einen Vertrauensschritt. Abraham glaubt Gott und er zieht los. 1. Mose 15, wir springen ein bisschen durch die Kapitel und nicht wundern. Und Gott führt ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, das sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wiederherkommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Abraham zweifelt, er wird älter, er ist nicht mehr der Jüngste. Und er merkt, irgendwie bleiben die Kinder aus, seine Frau ist unfruchtbar. Und sie kommen auf die Idee, oder seine Frau gibt ihm den Tipp, hör mal, ich habe eine Nebenfrau, dann sieh zu, dass wenigstens sie ein Kind von dir zur Welt bringt, dass wenigstens dein Name weitergeht. Und das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat, das wissen wir, dieses Kind war Ismael. Und Abraham zweifelt und Gott sagt, nein, ich habe einen Plan mit dir und aus dir soll ein Vater von vielen Völkern werden. 1. Mose 17, 19, da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Als Abraham 86 war, hat er Ismael bekommen und Gott sagt ihm ganz klar, nein, das ist nicht der Sohn, es ist deine eigene Entscheidung und von 86 bis 99 hat Gott Abraham gar nicht mehr besucht und zu ihm gesprochen. 14 Jahre lang war Stille, einfach weil diese Entscheidung menschlich war und nicht richtig war. Und als Abraham 99 ist, besucht ihn Gott wieder und sagt, hör mal, ich schenke euch einen Sohn, nämlich von Sarai. Und das ist der Verheißene, der Isaak, mit dem ich meine Geschichte weiterschreiben möchte. 1. Mose 24, ein paar Kapitel weiter. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen hat und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben. Der wird seinen Engel vor dich hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Hier geht es um Isaak. Der wird größer, der ist 40. Sarah stirbt, Sarah ist ungefähr 100, also 127, Sarah stirbt und Abraham macht sich Gedanken. Er weiß, wenn mein Nachkomme Isaak ist und das ist der Verheißene, dann muss das hier weitergehen. Und ich sage, die Zeit läuft auch bei Isaak, obwohl sie damals ein bisschen älter geworden sind, ist 40 ein gutes Alter, um sich fortzupflanzen. Und er macht sich Sorgen, er sagt, hör mal, zu seinem Diener, geh in das Land, wo ich hergekommen bin und such meinem Sohn eine Frau. Warum? Isaak sollte keine Frau aus dem Lande Kanaan nehmen. Es sollte jemand sein aus dem Stammbaum, aus den Vorfahren Abrahams und wir haben nochmal die Karte. Und wir sehen oben, das ist der nördlichste Punkt, Aram, in die Richtung sollte der Diener gehen, um für Isaak eine Frau zu suchen. Und das war am Ende Rebekka. Und allein diese Frau zu finden, ist schon eigentlich ein Wunder. Also man kann das als Zufall abtun, aber wenn wir später die Geschichte lesen, dann werden wir wissen, dass Gott gar keine Zufälle macht oder hat, sondern er nutzt die Umstände und Begebenheiten. Und der Diener bringt diese Rebekka nach Hause zu Isaak und sie wird für Isaak eine Frau. Er gewinnt sie lieb. Also auch das ist möglich, erst heiraten und dann seine Frau lieben zu lernen. Das ist untypisch für heute. Interessanterweise, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat mit Gott nichts zu tun, er wollte mit ihm auch nichts zu tun haben. Und er sagte mir, dieses Prinzip, sagt er, würde auch für seine Kinder wollen. Und das haben wir alle gar nicht verstanden, weil es ist ja voll oldschool, dass die Eltern die Frau für seinen Sohn suchen. Sagt er, aber es ist für mich ganz wichtig, wenn ich doch einen Kumpel habe und ich weiß, wie er seine Kinder erzieht, dann weiß ich auch, dass seine Kinder zu meinen Kindern passen, weil wir sind Kumpels und wir verstehen uns. Und in diesem Fall ist das noch krasser, sie haben sich ja jahrelang gesehen und Isaak bekommt eine Frau und er lernt sie lieben und entscheidet sich für sie heiraten. 1. Mose 25, und Abraham verschied und starb in gutem Alter und lebenssatt und wurde zu seinem Volk versammelt. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Soas, des Hethitas. Mamre gegenüber in dem Acker, dem Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben und das geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaak und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Abraham, 175 Jahre alt, stirbt und hätte sich vorher einen Acker gekauft, nämlich in dem Land Kanaan, das Land, das Gott ihm zugesagt hatte. Dieses Land hat er gekauft, um seine Frau zu beerdigen und auch für ihn als letzte Ruhestätte. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Also hier geht der Stab weiter in die nächste Generation. Warum? Abraham war Gott absolut treu. Er gibt das an Isaak weiter, aber Gott verspricht Isaak erneut diesen Bund und sagt: So wie dein Vater, weil ich gedenke an meinen Bund und du bist jetzt der Nächste, der diesen Bund weiterführt. Und er verspricht ihm, aber er sagt: Geh nicht nach Ägypten. Da rief Isaak den Jakob, segnete ihn und gebot ihm, sprach zu ihm: Nimm keine Frau von den Tochtern Kanaans. Wir wissen, dass Isaak mit der Rebekka zwei Kinder hatte, Jakob und Esau. Hier ist Isaak ungefähr 60 Jahre alt. Und er bekommt die Zwillinge, und wir merken, die Geschichte geht weiter. Was Abraham dem Isaak sagte, sagt Isaak dem Jakob: Geh und nimm eine Frau aus unserem Ursprung oder aus unserem Stamm, bleib nicht bei den Frauen in Kanaans, denn die durften sich nicht vermischen. Esau dagegen hat das, gerade weil er es als Verbot hatte, als Bedingung, wollte er seinen Eltern eins auswischen und rebelliert und nimmt sich mehrere Frauen aus dem Land. Und Jakob soll das aber nicht tun, und Isaak gibt ihm den Segen. Wir kennen die Geschichte, Jakob ist raffiniert, er legt seinen Bruder rein, er klaut sich das Recht des Erstgeborenen, nämlich die Verheißung, den Segen, alle Vorteile, weil Esau einfach Hunger hat, er fällt drauf rein, und später merkt er das, er kriegt eine Wut, er will Jakob umbringen. Und Jakob schickt ihn weg, und er spricht diesen Segen aus und sagt zu ihm: Mach dich auf und zieh nach Padan Aram. Das war auch der nördlichste Punkt, den wir auf der Karte eben gesehen haben, wo die Linien lang gehen, in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Frau. Und Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Der Stab geht weiter. Abraham, Isaak, Jakob. Es ist eine lange Distanz dazwischen. Viele Geschichten, wie gesagt, wenn wir das Kapitel reihenweise durchlesen, da sind Intrigen bei, da sind Stories bei, die würden wir uns heute gar nicht ausdenken können, wie krass Menschen das erlebt haben oder was sie gemacht haben. Und trotzdem führt Gott Regie. Das dürfen wir nicht vergessen. Da ist nochmal oben in der Kurve, ist das Land, wo Jakob hin musste. Also es ist viel mit Reisen verbunden, viel mit Zeitverlust, mit Stress, mit Geschichten, die auf der Reise passieren. Und auf dieser Reise nämlich hat Jakob eine Begebenheit, wo er träumt. Er ist auf dem Weg zu seinem Onkel, er nimmt sich einen Stein als Kissen, legt sich hin und träumt. Und das ist die Geschichte mit der Himmelsleiter. Und der Herr stand über ihr, also der Himmelsleiter, er sieht Jesus oder Gott da oben. Und Gott spricht: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Obwohl Jakob ein Schlitzohr war, obwohl er seinen Bruder reingelegt hat, gilt das Versprechen, was Gott Abraham gegeben hatte, auch Isaak, und was Isaak irrtümlich an Jakob weitergegeben hat. Aber Gott schreibt die Geschichte, und der Segen kann nicht mehr zurückgenommen werden, er gilt. Und Jakob zieht zu seinem Onkel. Wir wissen, dass er da auch reingelegt wird. Er will eigentlich eine Frau heiraten, die er gerne hat, die Lea. Sein Onkel regt ihn rein und er wacht morgens auf. Er hat eine falsche Frau, also die Schwester von der Lea. Da muss er wieder 7 Jahre für arbeiten. Am Ende arbeitet er 14 Jahre für 2 Frauen. Und Gott vermehrt trotzdem sein Hab und Gut. Jakob ist auch wieder pfiffig. Er legt den Laban rein. Warum? Weil Gott ihm auch einen Traum gibt und ihm die DNA erklärt, nämlich dass Tiere sich vermehren. Und die haben ein Abkommen gemacht, zum Beispiel alle gefleckten Tiere, alle dunklen Tiere, die darf er nachher mitnehmen. Und Gott zeigt ihm einen Trick im Traum und er macht das auch so. Und die Tiere, die ihm gehören sollen, die sind dann fruchtbar und vermehren sich und Labans Tiere machen es nicht. Also es sind wirklich krasse Storys dahinter. Und Gott gebraucht all diese Dinge, damit er zu einem Ende kommt. Und hier erfahren wir, dass Gott Jakob einen anderen Namen gibt. Und da, das ist ganz wichtig zu verstehen, da kommt das Volk Israel her. Es hat erstmal nichts zwingend mit Juden zu tun, sondern dass Gott Jakob Israel nennt, nämlich seinem Kind. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige soll aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott immer wieder gibt er das Versprechen, er erneuert es, trotz der vielen Baustellen, die ihm diese Menschen aufmachen, trotz der vielen Probleme, hält Gott an seinem Versprechen fest, einmal um wirklich physische Sachen, nämlich ein Land, also Besitztum, aber wir wissen, dass das Volk oder dass die Sünde des Stammes, die da schon noch in Kanaan wohnten, dass die Sünde nicht voll war. Und das vergessen wir viele beim Bibellesen oder viele Menschen und staunen, wie grausam Gott ist oder werfen ihm das vor. Aber in dieser Zeit, wo die Stammväter rumreisen, sammelt das Volk, das in Kanaan noch wohnt, ihre Sünden. Und es werden irgendwann so viele, dass Gott Israel gebraucht, um diese Sünden einfach auszutilgen. Wir sehen kurz die 4 Frauen, mit denen Jakob seine Zeit verbracht hat, und zwar Lea und Rahel, das waren die beiden, für die er malocht hat. Silpa und Bilha waren die Nebenfrauen von seinen Frauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch Stress mit sich bringt. Ja, und wenn wir die Bibel lesen, hat das Stress gebracht, nämlich Eifersucht, Neid, also wirklich Streitereien. Es gab viele Intrigen, wo da auch der eine Sohn geht dann zur Nebenfrau von seinem Vater und all solche Geschichten. Das liest sich schon eigentlich wie ein Roman, wenn man es wirklich nicht besser wüsste. Aber das ist Real Life, das ist die Bibel und Gott hat einen Grund, warum er uns das mitteilt. Und wir sehen, dass Gott, dass Jakob die Rahel, das war seine Frau, ich habe es vorhin, glaube ich, Lea gesagt, ne? Entschuldigung, Rahel. Das ist die Frau, die er wirklich lieb hatte und mit der hat er aber nur 2 Kinder gehabt, nämlich Josef und den Benjamin. Und irgendwann zieht Jakob in seinen ganzen Schar zurück. Er hat reichlich viel Vieh, er hat Hab und Gut, hat sich vermehrt, Gott hat ihn gesegnet. Und er zieht zurück. Und Jakob wohnt in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Das ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, das waren die Nebenfrauen, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man von ihnen Schlimmes nachsagte. Hier haben wir Josef, das war der eine Sohn von der Rahel, die er so gerne so liebte. Jakob zieht zurück zu Isaak, Isaak stirbt auch. Isaak wird 180 Jahre alt und Jakob lebt sein Leben hin. Und sein Sohn Josef, den hat er wirklich gerne, wirklich gerne. Er macht ihm einen bunten Leibrock. Wir kennen die Geschichte, oder viele Kinder kennen die ganz gut. Er war der Liebling von seinem Vater. Ist ein bisschen tricky, weil er hat noch 11 andere Brüder und die haben natürlich keinen Bock auf so eine Petzliese, die jedes Mal nach Hause kommt, dem Vater irgendwas erzählt, was die machen. Die waren viel älter. Und ich erkenne mich in der Geschichte wieder. Wir waren 6 Jungs zu Hause und den Kleinsten, den mochten wir eigentlich nicht. Wir sind immer weggelaufen von dem. Wir wollten nicht, dass mit uns spielt. Und die Mutter oder Eltern haben gesagt, ihr müsst ihn mitnehmen und mit ihm spielen. Und wir hatten keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht diese Geschichten bei euch zu Hause. Bei uns war es so. Und der Josef, der wusste, sein Vater gefällt das, wenn er ihm Dinge erzählt, die seine Brüder machen. Und seine Brüder gefiel das gar nicht. So weit, dass sie so einen Hass entwickelt haben, haben ihn verkauft. Da kam eine Karawane und sie verkaufen ihn, sind ihn los, die schicken dem Vater den blutigen Rock und sagen, hör mal, ein Tier hat deinen Sohn gefressen, es ist aus und fertig. Und der Vater erholt sich nicht von der Sache, er ist todtraurig, sein ganzes Leben lang, wir lesen es, trauert er, weil er denkt, sein Sohn ist tot. Und wir wissen, dass Josefs Geschichte weitergeht. Er kommt vor dem Pharao, oder erstmal zum Hof des Potiphars, hat eine Aufgabe und die Leute merken ganz schnell, dieser Mann ist was Besonderes. Da ist irgendwas bei ihm, es gelingt ihm. Er hat Verantwortung, er erfüllt diese Verantwortung, er bekommt mehr Aufgaben, er hat, und die Bibel beschreibt das so, dass der Herr ihn segnet. Der Herr war mit ihm, er war absolut treu in dem, was er machte, bis die Frau auf ihn aufmerksam geworden ist, sie wollte ihn verführen, er läuft weg. Die Geschichte dreht sich, er wird reingelegt und landet im Gefängnis. Und im Gefängnis hat er mehrere Träume und er deutet die Träume und die Leute kommen raus, denen er die Träume gedeutet hat, aber die vergessen ihn. Und irgendwann, nach einer längeren Zeit, hat der Pharao, der in der Zeit herrscht, einen großen Traum und er kam gar nicht klar, was dieser Traum bedeutet, ihm konnte keiner helfen. Und dann erst wurde die Geschichte wieder auf Josef gelenkt, weil diese zwei, die mit ihm damals saßen, die erinnerten sich, oder der eine von denen sagte, hör mal, als ich im Gefängnis war, da war ein Mann, ein Hebräer, ein Fremdling. Ich glaube, der kann dir helfen. Und das Blatt wendet sich, Josef kommt raus vor dem Pharao und erklärt ihm den Traum. Er hat eine enorme Bedeutung für den Pharao. Es geht davon, dass das ganze Volk der Ägypter gerettet werden kann vor einer drohenden Hungersnot. Und er erklärt ihm den Traum und der Pharao ist begeistert und er spricht, diese Rede gefiel dem Pharao und all seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, nachdem Gott dir dieses alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao hinweg und bereiste das ganze Land Ägypten. Mit 17 sollte er raus zu seinen Brüdern, die haben ihn verkauft. Er ist erst 30, 13 Jahre, kein Kontakt zu seinen Eltern. Er macht eine Karriere am Hof des Pharaos, weil Gott mit ihm ist. Gott schreibt seine Geschichte weiter. Und er deutet den Traum und er hat eine geniale Idee. Warum? Weil Gott das vorher gesehen hat. 7 Jahre haben die eine gute Erntezeit und die sollen Scheunen sammeln oder in Scheunen reinsammeln, in Vorratskammern, so heißt es. 7 Jahre lang, nach diesen 7 Jahren kommen 7 schlechte Jahre, wo kein Ertrag eingehen wird und man soll sich vorbereiten. Und Josef hat diese Aufgabe und er erledigt sie. Und irgendwann, im zweiten Jahr der Hungersnot, das ist sehr, sehr, sehr gut geschrieben, sagte Jakob zu seinen 11 Söhnen, die noch bei ihm wohnen, sagte, ey, was steht ihr rum und guckt euch an? Also richtig echt so beschrieben, so, ne? die hungern und der Vater fragt seinen Sohn, was steht ihr so blöd rum, warum sorgt ihr nicht essen? Also wirklich echt geschrieben, interessant. Und sie gehen in das Land Ägypten und mit der Zeit, ich überspringe einfach ein bisschen, mit der Zeit, im zweiten Jahr der Hungersnot, also 7 Jahre später noch, da ist Josef 37, da kommen die Brüder wieder und Josef gibt sich zu erkennen. Und Josef sagt seinen Brüdern, dass er ihnen vergibt, dass er ihnen nichts nachträgt und er sagt ihnen auch, warum Gott ihn genau in diese Stelle gesetzt hat. Ich lese das vor. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über das ganze Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zöger nicht, und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder. Deine Schafe, deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Klingt doch gut, oder? Josef macht sich Sorgen, sagt, hey Vater, komm, kommt alle hier hin, wir wohnen hier in Ägypten, wo die eigentlich nicht hingehören. Und Jakob wird das bewusst und sagt, Moment, da war doch was. Abraham sollte da nicht hin, es war nicht sein Land, Isaac auch nicht, ich soll da auch nicht hin. Und er denkt völlig richtig und hier greift Gott ein, auch wieder mit einem Traum und er sagt zu ihm, Israel, also Jakob, wir wissen es, brach auf mit allem, was er hatte und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaac ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht, Jakob, Jakob, er sprach, hier bin ich. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und führe dich gewiss auch wieder hinauf und Josef soll dir die Augen zudrücken. Also beschrieben, dass Josef ihn quasi den Tod oder ihn überleben wird, dass er da sterben wird. Da machte sich Jakob von Beersheba auf und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh, ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all sein Same mit ihm, seine ganze Familie, seine Söhne und Enkel, Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Alles, was Gott vermehren will, ist auf einmal in Ägypten, in einem Land, wo aber Gott, und das fand ich sehr, sehr interessant, dass Jakob bewusst war, aber klar auch durch den Traum von Gott, dass er eigentlich nicht hingehörte, aber Gott gibt ihm diesen Weg und sagt, geh runter. Warum? Ich mache dich zu einem Riesenvolk. Und die ganze Menge, die mit Jakob runtergegangen war, waren 70 Personen, die am Ende aus seiner Familie in Ägypten waren. 70 Personen, wenn man jetzt das Versprechen an Abraham nochmal in Erinnerung ruft, ich will dich mehren zu einem Herr voll Sternen und wie Sand am Meer. Also 70 Personen kann man eigentlich ganz gut abzählen, das ist gar nicht so viel. Und die Geschichte geht ja nicht, hört ja hier nicht auf, sie geht weiter. Und wir wissen, nach diesen Jahren der Fremdlingschaft, nach diesen Jahren der Feindschaft in Ägypten, wuchs das Volk an und die Bibel berichtet, dass 600.000 Mann auszogen und da waren die Frauen und Kinder gar nicht eingerechnet. Also man vermutet knapp 2 Millionen Menschen, die am Ende dieser Zeit aus Ägypten rausgezogen sind. Und 2 Millionen ist schon eine gute Anzahl an Sternen, würde ich sagen, oder? Aber Gott schreibt weiter Geschichte. Es kam die Zeit, wo Jakob sterben sollte. Er rief seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue. Begrabe mich doch ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen, darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will es machen, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir. Da schwor er ihm und Israel betete an am Kopfende des Bettes. Und er gebot ihn und sprach zu ihm, ich werde zu meinem Volk versammelt werden. Begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethitas, in der Höhle auf dem Acker Machpela, Mamre gegenüber im Land Kanaan, wo auch Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, dort hat man Isaac begraben und seine Frau Rebekka, dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurden den Hethitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Das war so die letzte Tat, die Jakob gemacht hatte. Und zwar hat alle seine 12 Söhne rangeholt, hat allen einen Segen mitgegeben. Das kann man nachlesen, 1. Mose 49. Und er hat jedem Stamm einen bestimmten Segen mitgegeben. Da waren 2 Brüder, die haben dann einmal ein ganzes Dorf platt gemacht, die haben alle umgebracht. Die haben einen Segen bekommen. Da gab es, Josef hat einen Segen bekommen. Juda, wir wissen, aus Juda, dem Stamm Juda kommt Jesus Christus, der hat einen Segen bekommen und so weiter. Und er macht alle diese Dinge, das dauert lange. Er muss sich auch überlegen, was er dem mitgibt. Denn das sind seine letzten Worte, die haben wirklich Gewalt, die haben wirklich Macht, die prägen die nächste Generation. Und nach diesem stirbt er. Aber er sagt, wenn ich sterbe, bring mich zurück, wo mein Opa das Grab gekauft hat. Und es ist ihm wichtig. Es ist ihm wichtig, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Nämlich, er wird dich rausführen. Und das hat er nicht vergessen. Und Josef macht das richtig pompös. Er nimmt die ganze Familie mit. Er nimmt wirklich Leute mit. Ich glaube, die Kinder sind da geblieben. Der Rest kommt komplett mit den ganzen Frauen. Alle kommen mit. Alle seine Kinder kommen mit Tieren, mit Wagen. Und das wird richtig tagelang getrauert. Es wird tagelang Begräbnis gefeiert. Als alles vorbei ist, kommen die wieder zurück und leben in dem Land Ägypten weiter. Jakob stirbt mit 147 Jahren, eher ziemlich jung, aber wir lesen auch, er sagte, seine Tage waren böse, traurig und ziemlich kurz. Mit 130 ist er erst nach Ägypten gekommen, um dort 17 Jahre zu leben. Das ist umgerechnet, also wenn du jetzt 65 bist und du weißt, du hast bis 75 zu leben, so ungefähr kann man sich das ausmalen. Aber er ist gehorsam, er macht es und er gibt den Stab auch an Josef weiter. Josef ist in Ägypten, Josef stirbt mit 110 Jahren. Ich lese den Text vor, Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah die Kinder Ephraims, das ist sein Sohn, bis in das dritte Glied und auch die Kinder Malchirs, des Sohnes Manasses, seinem anderen Sohn, saßen noch auf Josefs Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb 110 Jahre alt und man balsamiert ihn ein und legt ihn in einen Sarg in Ägypten. Und einbalsamiert und in ein Grab gelegt, das hat man mit berühmten Menschen, mit Pharaonen, mit Herrschern. Und wir lesen, dass Josef das genau so erlebt hat. Und wir wissen auch weiter, dass Josef, als er gestorben ist, die Geschichte läuft weiter, die hält nicht an. Und irgendwann kommen andere Menschen, die haben noch nie Josef gehört. Es kommen andere Menschen, die wundern sich, was so ein Volk überhaupt in diesem Land macht. Schafhirten, die sie überhaupt nicht ausstehen konnten. Und es vergingen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und irgendwann wissen wir, dass das Volk Israel zu Sklaven gemacht wird. Der neue Pharao, der hat Angst, dass das Volk mächtig wird. Er zwingt sie zur Arbeit, zur Sklaverei, bis irgendwann Mose kommt. Und wir haben ja gerade letztes Mal in der Jungschar diese Geschichte gehabt, wo sie nach der 10. Plage ausziehen mussten mit allem, was sie hatten, sich vorbereiten mussten vorher, weil Gott die 10. Plage geschickt hat, wo das jede Familie ihren erstgeborenen Sohn verloren hatte. Und es gab ein Riesengeschrei und der Pharao war so wütend, sagte, haut bloß ab, aber haut ab. Und die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, es geschah an eben diesem Tag, da zog das ganze Heer des Herrn aus dem Land Ägypten. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn er hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. Und jetzt stelle ich vor, nimmt Mose, ich kann mir das nicht vorstellen, also er gräbt ihn aus, keine Ahnung, wir wissen, dass er einbalsamiert war. So ein Sarkophag kannst du nicht tragen, kann man schon, aber es war ein Riesenstein, wir werden euch noch ein Bild sehen. Es ist ein Riesengrab, aber ihm kommt es nicht drauf an. Was Mose aber macht, ihm ist es wichtig, er nimmt den Josef mit. Jetzt müssen wir schauen, wo der Koffer hier aufgeht. Evelyn, willst du mal nach vorne kommen? Das war was für dich, oder? Willst du mal reingucken? Kannst du ruhig was rausnehmen. kannst hier anfassen. Das tut nichts. Jetzt stellt euch vor, wie ernst Mose das ist. Er nimmt, dürfen nicht vergessen, dass Josef schon ein paar hundert Jahre weg ist. Und er vergisst das nicht, der Mose. Und die nehmen seine Gebeine mit. Und es geht noch weiter, kannst du halten? Sonst kannst du einfach wieder hinlegen. Danke dir. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hermos, des Vaters Sichems, um 100 Kesita gekauft hatte. Und er wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. 40 Jahre durch die Wüste schleppen wir einen mit. Ich finde das einfach nur krass. Aber Josef war es wichtig, er gehörte da nicht hin. Und wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israel anschauen, dann erklärt uns Gott die Bedeutung dieses Auszuges. Er erklärt, warum oder wofür Ägypten steht, nämlich für einen Zustand der Sünde, einen Zustand der Trennung, wo dieses Volk nicht hingehört, wo Gottes Volk nicht hingehört. Und Mose soll dieses Land, dieses Volk aus diesem Land herausführen. Und Mose bekommt die Aufgabe, wir wissen, dass Mose eigentlich keinen Bock drauf hatte. Er hat immer nur Ausreden gesucht. Aber er muss das tun und er tut das. Er bekommt Aaron als Gehilfe. Und sie führen 40 Jahre das Volk durch die Wüste mit all den Schikanen, all den Problemen, nur Meckerei und all diese Dinge. Und Josua, der Nachfolger von Mose, er kann diese Aufgabe erst erfüllen und begräbt Josef im verheißenen Land. Und wir finden in Ägypten, das habe ich jetzt vom Roger Liebe, kann ich nur empfehlen, er hat das selber gezeigt, den Film habe ich geschaut, Pattern of Evidence, den kann ich euch empfehlen. Es geht um den Auszug, wo ein Mensch einfach gesagt hat, hör mal, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn so ein Riesenvolk auszieht, es muss mehr dahinter stecken. Und das wird heute auch stark angezweifelt, ob es das Volk Israel überhaupt gegeben hat in der Größe. Aber es ist Fakt und das Grab Josef ist rekonstruiert und zwar sieht man, dass das ein besonderes Grab war, auf der rechten Seite oben. Und auch noch interessant ist, man findet 11 andere Gräber in diesem Grundstück. Man findet Gebäude, die 12 Säulen haben und das kann man eins und eins zusammenrechnen, wofür 12 Säulen stehen, nämlich für die 12 Brüder von, oder 12 Söhne von Jakob. Und so kann man das sich vertiefen. Links unten seht ihr das Bild. Man hat auch viele Gräber gefunden, wo einfach Tote schnell begraben worden sind. Und das passt zusammen zu der letzten Plage, wo das Volk Ägypten in jeder Familie einen Toten hatte. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel wandert aus und in jeder Familie ist ein Geschrei. Du kannst es logistisch, ist das eine Herausforderung? Alle haben die gleichen Probleme, überall ist einer tot. Und du musst ein Begräbnis machen. Und das lässt erklären, warum einfach ganz viele Gräber gefunden sind, wo einfach die Menschen begraben worden sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum war so Josef wichtig, mit dem Volk seiner Väter das Land zu verlassen? Also raus aus der Sünde, raus aus einem Ort, wo sie nicht hingehörten, in ein Land, was Gott ihnen versprochen hatte. Und ich denke, dass Josef bei seinem letzten Wunsch einfach die richtigen Motive hatte. Nämlich egal, wo seine Knochen liegen, das spielt keine Rolle für seine Zukunft. Er ist ja tot. Aber seine letzten Worte oder sein letztes Motiv, nämlich seine Gebeine rauszubringen, das zeigt mir persönlich, wie Josef seinen Glauben verstanden hatte und was seinen Glauben ausgemacht hat. Eine Geschichte von Abraham über Isaac, über Jakob bis zu ihm, der komplett Pech hat im Leben, der reingelegt worden ist, verkauft worden ist. Aber Josef, und wenn wir die Geschichte lesen, wie Josef das beschreibt, wo er sagte, ihr habt das Böse vorgehabt, aber Gott hat das zu einem Guten gewandelt. Und Josef weiß, warum er nach Ägypten gekommen ist. Er weiß, dass das die einzige Chance war, Gottes Stammbaum oder der Stammbaum des Volkes Israels einfach am Leben zu halten, vor der Hungersnot zu bewahren, vor dem sicheren Tod, um diese Familie zu retten. Von 70 Personen rauf auf 2 Millionen, die auswandern. Und Josef hat sich die Situation nicht ausgesucht, ganz im Gegenteil, er wurde verkauft. Und hier haben wir ein Bild auf Jesus, der genauso verkauft worden ist. Aber Josef wusste, dass Gott absolut treu ist. Und das hat er erfahren im Gefängnis, als er falsch beschuldigt worden ist, als er vor dem Pharao stand und jetzt einen Traum deuten muss. Er wusste, dass Gott absolut treu ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht denkst du auch ganz oft, du bist am falschen Ort oder bist im falschen Film. Kinder, wer von euch ist heute gerne im Gottesdienst? Ihr habt so richtig Bock gehabt, heute zum Gottesdienst zu gehen. 3, 4. Ja, ich muss mal fairerweise fragen, Kinder, wer hat heute keinen Bock gehabt, hinzukommen? Das wird der Rest sein, oder? Es ist euch nicht zu verübeln. Also ich habe auch so gedacht, als ich klein war, was interessiert, wieso muss ich da hin? Das ist ein schwaches Beispiel, weil hier passiert dir nichts. Hier kriegst du nachher sogar Essen, wenn du fertig bist. Josef hat echt Pech gehabt, er war im Knast. 13 Jahre seine Geschwister nicht gesehen und dann 7 Jahre später kamen die erst, Brot zu kaufen. Nicht um ihn zu suchen, sondern einfach nur Brot zu kaufen. Und vielleicht denkst du, du bist auf dem falschen Film. Deine Eltern haben dich gezwungen, hier hinzukommen. Ja, mag sein. Mein Sohn kam letztes Mal zu mir, er hat mir ein Buch gebracht, sagte er, Papa, hier sind meine Pflichten und meine Rechte. Das war da. Recht hat er betont. So. Wir hatten in der Schule das Thema Rechten und Pflichten, aber er kam nur mit Rechten zu mir. Okay. Und da habe ich ihn ganz schnell geerdet und dann ging er wieder weg. Ja, Kinder, ihr habt Rechte, aber wir haben auch Verantwortung für euch. Warum? Weil wir wissen, dass Gott Geschichte schreibt und wir haben die Verantwortung, euch eure Rechte und auch Pflichten einfach auch authentisch mitzugeben. Aber vielleicht geht dein Leben gerade komplett aus dem Ruder. Ich weiß es nicht, ich kenne deine Geschichte nicht. Deine Beziehung, vielleicht Stress in der Schule, auf der Arbeit. Vielleicht hast du auch keinen Bock auf deine Geschwister, so wie Josefs Brüder. Und eine Pechsträhne jagt die nächste. Du hast vielleicht Probleme, du haderst mit Gott, vielleicht, ja, kann sein. Vielleicht hast du den Eindruck, deine Familie hat dich vergessen oder deine Eltern, die wollen dich nicht, du fühlst dich vielleicht gar nicht geliebt, vielleicht gar nicht gewollt. Vielleicht merkst du oder denkst, Gott hat dich vergessen. Und am liebsten würdest du aufstehen und einfach gehen. Ich hatte letztes Jahr so eine kleine Krise, wo ich einfach alles nicht verstanden habe, was um mich herum passiert. Das Einzige, auf was ich mich dann verlassen konnte, ist einfach, was Gott selber sagt. Hat nichts mit Gefühlen zu tun, das ist das, was Gott sagt. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist diese Geschichte, die Gott schreibt, und er schließt unsere Fehler mit ein. Das ist das Geniale. Egal wie du fällst, egal was passiert, am Ende schreibt Gott die Geschichte. Und er nutzt deine Versagen, er nutzt deine Schwächen, denn er schreibt Geschichte. Wir wissen, dass Abraham, Isaak, Jakob, Josef haben Gottes Versprechen gar nicht selber erlebt. 70 Personen sind für mich kein Versprechen wie Sterne im Himmel, überhaupt nicht. Jakob, dem ein Sohn genommen wird, sein Sohn Juda, aus dem irgendwann Jesus abstammt, der hat seine Schwiegertochter geschwängert. Seine eigenen Söhne haben so einen Blödsinn gemacht, Gott hat die einfach bestraft, sterben lassen. Aus so einer Familie macht Gott was. Wir sind jetzt ganz schnell durch dieses Mose-Buch geflogen. Das erste Buch Mose umfasst ungefähr 2400 Jahre Menschengeschichte. Seit der Schöpfung bis hin zum Auszug. Ungefähr 2400 Jahre. Haben wir eben ein paar Kapitel durchgesprungen. Aber Gott ist es wichtig, weil er schreibt Geschichte, und damit du Dinge einfach sehen kannst. Das ist nicht alles rosig, es ist nicht alles golden. Es ist nicht alles mit einem Happy End verbunden, ganz im Gegenteil. Wenn wir sehen, was die Brüder gemacht haben, ein ganzes Dorf gekillt. Warum? Ja, haben die dem Vater auch erklärt, die haben unsere Schwester geschändet und haben das ganze Dorf platt gemacht. Wir lesen von dummen Entscheidungen, fatale Entscheidungen. Wir lesen von Inzucht, Vergewaltigung, Kindermord, Diebstahl. All das ist das Alte Testament. Ihr Lieben, macht uns nichts vor. Wenn Gott das hinschreibt, dann hat das einen Grund. Am Ende ist es Gott, der Geschichte schreibt. Und das wusste Josef. Das wusste er. Und deswegen hat Josef alles vorbereitet für seinen Umzug. Für diese letzte Reise hat er alles vorbereitet. Und er sagte, Brüder, wenn ihr geht, nehmt mich mit. Und das ist hunderte Jahre später passiert. Und ich frage dich ganz persönlich, hast du deinen Umzug vorbereitet? Ist dein Koffer gepackt für deine letzte Reise? Und nochmal, hier geht es nicht um eine physische Reise, wo du begraben wirst. Mich interessiert das überhaupt nicht, wo ich begraben werde. Überhaupt nicht. Hier geht es darum, dass es zeigt, was dein Glauben ausmacht. Wo geht deine Reise hin? Wo ist deine ewige Heimat? Wo ist deine letzte Station, wenn du tot bist? Darum geht es hier. Und wir hatten mit einem Ehepaar ein langes Gespräch. Die haben sich ein bisschen vorbereitet und wir haben durchgesprochen, wie die ihre Beerdigung feiern möchten. Und das war denen wichtig, dass die Umstände passen, dass die Bilder an der Wand hängen, das Ganze drumherum, die Location. Und ich habe einfach gefragt, entscheidend, oder weißt du, wo es danach hingeht? Weißt du, wo deine Reise endet? Und das ist das Wichtige, ihr Lieben. Und Josef wusste das. Wir wissen, dass Gott jeden Tag deines Lebens aufgeschrieben hat. Muss dir vorstellen, alle deine Gedanken, alles, was du machst, ist aufgeschrieben. Und irgendwann geht die letzte Seite zu und dein Leben ist zu Ende. Hast du dich vorbereitet? Ich hatte schon erwähnt, dass Gott Geschichte schreibt. Der Auszug ist ungefähr 1600 vor Christi. Bis der Same aufgeht, den Gott versprochen hat, nämlich Jesus Christus, das lesen wir in Matthäus 1. Abraham, Stammbaum, er geht über König David bis zu Jesus, dem wahren König. Und in diesem Samen werden alle Völker gesegnet. Jesus aus dem Stamm Juda, 1600 Jahre nach Josef und nach dem Auszug, das haben die alle gar nicht mitgekriegt. Aber der Retter kommt und er kam und nicht zu spät, überhaupt nicht, denn wir lesen, als die Zeit erfüllt war. Just in time. Kommt nicht zu spät. Der Einzige, der sein Volk von Sünden retten kann, und das lesen wir direkt nach dem Stammbaum, er kam, um sein Volk von Sünden zu retten. Das war sein Job. Jesus, der Einzige, der genau hier und jetzt dein Problem sieht. Der genau weiß, wie es dir gerade jetzt geht. Der genau weiß, wie viele Probleme du vielleicht genau jetzt mit Gott hast. Wie viele Probleme du mitschleppst. Und hier geht es nicht, was du morgen anziehst oder was, wo du dieses Jahr in Urlaub fährst. Hier geht es, warum ist Jesus auf die Welt gekommen? Um Sünde, Schuld zu klären. Darum geht es. Und wir kennen Jesus in seiner Abstammung. Gibt es mehrere uneheliche Beziehungen, Huren. Sein Stammbaum spricht Bände, aber Gott macht den Cut, denn Jesus kommt nicht von der Abstammungslinie David, nämlich durch Josef, sondern Gott greift ein, um diese Sünde zu beenden, zu trennen. Und Jesus hat ganz viel mit Ehebruch zu tun gehabt. Er hat diese Menschen besucht, mit Hurerei. Er hat mit Mördern zu tun gehabt oder Mörder berufen, wenn wir nur an Paulus denken. Jesus hat mit Sündern zu Tisch gegessen, von Ehebrechern Füße trocknen lassen und die frommsten Menschen, die Abraham innen auswendig kannten, die hat er einfach verworfen, weil er sagte, ihr seid sowas von falsch. Jesus hat kaputte Beziehungen gesucht, er hat Sündern besucht, Abschaum der Gesellschaft. Und hat den frommsten Menschen gezeigt, dass sie komplett falsch sind. Weil die haben sich auf Abraham berufen, die Pharisäer, die Heuchler in Person. Abraham ist unser Vorfahre, wir kennen ihn richtig gut. Und Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Hier wird Gott persönlich. Und Jesus ist hier an dieser Stelle als Gott einfach offenbart, wo er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Lange bevor diese Geschichte, bevor Gott die Geschichte ins Leben ruft, war ich. Deswegen kann Gott dich auch verstehen. Und Jesus selber gebraucht ein Beispiel oder eine Geschichte, und damit schließe ich einfach hier. Die Geschichte geht mit dir weiter. Du kannst aus dem Rahmen rausgehen, es kann für dich keine Relevanz haben. Aber die Geschichte geht weiter bis zu deinem letzten Kapitel in deinem Leben. Irgendwann schließt sich das Kapitel, das ist Fakt. Und Jesus selber sagt, dass viele begehren oder viele werden kommen von Osten und Westen. Warum? Um mit Abraham, Isaac und Jakob am Tisch zu sitzen und einfach zu essen. Einfach genießen die Zeit mit diesen Glaubensvätern. Viele aber werden hinausgestoßen werden. Menschen, die sich auf die natürliche Abstammung von Abraham vielleicht berufen, aber nicht mit Glauben zu tun haben wollen. Und hier kommt es auf den Glauben an. Glaubst du, dass Gott mit dir Geschichte schreibt? Glaubst du, dass es dieser Gott ist, der 2400 Jahre Geschichte schreibt, um überhaupt sein Volk rauszuholen und dann nochmal 1600 Jahre, bis der Retter kommt? Und seit Jesu Geburt 2000 Jahre, die Zeit läuft, ihr Lieben, die Zeit läuft. Aber irgendwann kommt der Punkt. Gut, du wirst jetzt nicht in so einen Koffer gepackt, aber es ist das Gleiche, eine Kiste, dann wirst du verbuddelt. Wo gehst du hin? Und als ich die Geschichte gelesen habe und gerade die Stelle, wo ich weiß, dass Menschen mit Abraham, Isaac und Jakob einfach Zeit erleben werden, das tröstet mich ungemein, weil ich mich freue einfach nicht, weil ich es verdient habe, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass dieser Gott absolut Recht haben wird und die Geschichte schon geschrieben hat, in der wir teilnehmen. Und dass du teilnimmst, das weißt du ganz genau, weil du heute hier sitzt, nimmst du teil. Gott will dich hier haben und ich möchte einmal mit der Geschichte schließen. Möchtest du mit diesen Glaubenshelden am Tisch einfach ein Fest feiern? Hast du Bock drauf, dabei zu sein? Und vielleicht trennt dich einfach auch Sünde gerade jetzt. Du kannst nicht glauben, das trennt dich und du hast vielleicht Probleme. Ich möchte einfach bitten, dass du zu dem kommst, der dir helfen kann. Der Tote lebendig machen kann. Das wird er machen in der Ewigkeit. Wir werden ein neuer Mensch. Wir werden also eine neue Kreatur. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Wir werden aber ein neuer Mensch, um Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich lade dich ein, einfach deine persönliche Schuld, die Trennung zwischen dir und Gott, vor ihm zu bringen. Jesus ist für dich persönlich gestorben. Tausende Jahre Vorbereitung für diesen Moment. Du bist heute hier. Nutze die Gnadenzeit. Ich möchte einfach mit dir zusammen beten und vielleicht kannst du auch einfach nach dem Gottesdienst die Zeit nutzen für ein Gespräch, für ein Gebet, dass deine Reise nicht als Toter weitergeht, sondern als neuer, lebendiger Mensch. Amen.